Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Herzlich willkommen. Man hört und liest derzeit nicht mehr so viel über Burnout, wie es auch schon der Fall war. Redet man mit Ärzten und Therapeuten, ist es ein Faktum, dass fortlaufend Menschen aus ihrem normalen Leben in eine Auszeit kippen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sind sie plötzlich nicht mehr imstande, auch nur einen Schritt zu machen, weil das psychische Gleichgewicht aus den Fugen geraten ist. Oft geht dem Burnout eine Belastungssituation am Arbeitsplatz voraus. Manchmal komme der Zusammenbruch ganz schnell.
Ich muss runterkommen. Vielleicht ist das alles einfach ein bisschen viel gewesen in letzter Zeit. Die zahllosen Kontextwechsel, die vielen Menschen mit den vielen Einzelproblemen. Dummerweise ist Urlaub gerade jetzt eine ganz schlechte Idee. Es sind einfach zu viele Baustellen da, die ich erst zuschütten muss.
Schlaf- und Angststörungen, Panikattacken, eine depressive Verstimmung. Burnout-Patienten hätten eine Kombination aus allem, sagen die Therapeuten. In dieser Sendung schildert ein Betroffener seine Burnout-Geschichte. Wir überschreiben sie mit gestresst und ausgebrannt. Die verlorene Lebenslust eines Managers.
Es hängt zu viel davon ab, ich darf jetzt nicht scheitern. Die Unruhe begleitet mich in diesen Wochen täglich rund um die Uhr. Wird jeden Tag schlimmer, aus der Unruhe wird Angst, einfach Angst. Ohne konkrete Bedrohung und ohne, dass ich sagen könnte, wovor. Ich stecke längst drin in einer abwärts gerichteten Spirale, die mich mit jeder Umdrehung näher an den Abgrund treibt. In immer schnelleren Schritten geht es abwärts.
Das ist Dr. Rüdiger Striemer. Er hat an der Technischen Universität Berlin in Informatik promoviert und war im Vorstand eines IT-Unternehmens. Rüdiger Striemer hat ein Buch geschrieben und gab ihm den Titel »Raus«. Mein Weg von der Chefetage in die Psychiatrie und zurück. Es trifft hart, wenn ein Mensch infolge eines Burnouts in einer psychiatrischen Klinik landet. Und es ist auch besonders, wenn er seine Kranken- und Leidensgeschichte öffentlich macht. Zum Tag der seelischen Gesundheit 2018 stellte Rüdiger Striemer seine Geschichte vor und stellte sich im Kulturhaus Dornbirn den Fragen des Publikums. Striemer beginnt seine Geschichte mit der Schilderung eines Suizids. Ein Schulfreund hatte sich das Leben genommen und er selbst erlebte sich zu der Zeit auch in großer psychischer Not.
Der Weg in den Abgrund war bei mir ein anderer. Mein Zustand war derselbe. Totale Hoffnungslosigkeit, wochenlang andauernde Angstzustände, nächtliche Panikattacken. Tage ohne die geringste Zuversicht, jemals wieder so etwas wie Lebenslust zu spüren. Der Weg in den Abgrund führte bei mir über etwas, was heute allgemein Burnout genannt wird und für das es keine einzige anerkannte medizinische Definition, aber tausende von Zustandsbeschreibungen gibt. Burnout hin oder her. Sich einzugestehen, eine psychische Macke zu haben, ein Sprung in der Schüssel, das geht nicht so zwischen Suppe und Kartoffeln. Es dann zu akzeptieren und konsequente Schlüsse daraus abzuleiten, purer Zufall, ob die Umstände das ermöglichen. Ich hatte Glück, entkam dem Strick. Ich ging in eine psychiatrische Klinik. Eine Klinik mit Spezialisierung auf Angsterkrankungen, Depressionen, Sucht. Keine psychopathischen Erkrankungen, keine geschlossene Abteilung. Es könnte einen viel schlimmer erwischen. Und doch ein harter Schnitt. Raus. Raus aus dem Leben, einmal die Seele auf links krempeln, ohne Rückfahrkarte. Was danach passiert, weiß man vorher nicht, ahnt man nicht. Meistens kommt es anders, als man denkt. Heute mein Leben, morgen eine Überraschung. Einmal die Wundertüte für Jungs bitte, die große mit dem neuen Leben drin. 2 Monate im Wald, mit mir und mit anderen Patienten, mit Ärzten und Therapeuten. Mit lauter Menschen, die ein Recht auf Privatheit und Anonymität haben. Die deshalb in diesem Buch ein Eigenleben entwickelt haben, das sie ganz und gar ablöst von ihren ursprünglichen Vorbildern und Lebensläufen. Insofern wäre jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen absolut zufällig und ungewollt. Was ich erlebt habe, ist genau das, was in diesem Buch steht. Es ist früh, verdammt früh. Ich gähne und frage mich, wieso ich das mitmachen muss. Ich fahre nach Tegel zum Flughafen. Es ist heiß, schon um diese Uhrzeit, jetzt im Hochsommer. Seitdem ich meinen Schleichweg nach Tegel optimiert habe, schaffe ich ihn an guten Tagen in 40 Minuten. Morgens ist die Zeit knapp und ich bin in aller Regel hundemüde und überhaupt macht mir Autofahren keinen Spaß. Aber es ist immer noch besser, als Taxi zu fahren. Das gilt in Berlin vielleicht noch ein bisschen mehr als anderswo. Hier wird man als Fahrgast für die Härten des Taxi-Alltags vom Fahrer persönlich verantwortlich gemacht. Dem liegt die eigentümliche Logik zugrunde, dass das Taxifahrerleben ohne Passagiere doch gewisse Vereinfachungen und Bequemlichkeiten böte. Also bin ich Abfall im Fond seines Arbeitsmittels und es geht ihm darum, mich möglichst bald rückstandslos zu entsorgen. Tegel ist dabei alles andere als eine günstige Abladestation. Hier gibt es tausende Taxis, die auf einem riesigen Parkplatz auf die nächste Tour warten. Merkwürdig nur, dass man freitagsabends trotzdem kein Taxi bekommt, um den Flughafen zu verlassen. Der Umgang mit Lastspitzen ist diesem System fremd und ungewohnt. Ich freue mich auf ein Frühstück mit einer Tasse Kaffee und einem Brötchen. Die Lounge der Lufthansa liegt über der Nebelhalle. Als Vielflieger muss man sich nicht viele Gedanken machen, man wird versorgt. Viel Zeit bleibt nicht, aber es reicht. Jetzt geht es gleich los nach Stuttgart. Es gibt nur einen Termin und dann geht es schon weiter nach Zürich. Jedenfalls, sofern sich nichts geändert hat, das werde ich dann schon erfahren. Dieser Stuttgarter Termin ist wichtig, sehr wichtig. Der nächste Meilenstein auf dem Weg zu dem großen Auftrag, der nicht nur Geld und Sicherheit für die Firma bedeutet, sondern auch Beschäftigung vieler Leute. Außerdem ein spannendes und großes Projekt, wohl eines der größten, die wir jemals hatten. Das darf nicht schiefgehen. Alle schauen auf diesen Vorgang. Und ich bin der Chef. Präziser gesagt bin ich Mitglied des Vorstandes, einer von dreien verantwortlich für die Softwareentwicklung und damit die meisten und die kritischsten Projekte. Etwa 1000 Mitarbeiter insgesamt, davon ein paar hundert unter meiner Leitung. Als ich angefangen habe, damals nach der Promotion, hatte das ganze Unternehmen vielleicht 30 Mitarbeiter. Heute ist allein die Verwaltung so groß, was für sich genommen natürlich nicht unbedingt erstrebenswert ist. Und dabei ist das gerade mal 10 Jahre her, vielleicht 12, was für ein absurdes Wachstum. Mein Anteil daran ist gering. Das glaube ich wirklich. Es wurde eben einfach immer mehr und ich habe irgendwie versucht, mitzuwachsen und mitzuhalten. 100 Mitarbeiter, 200, 500, 1000, was ist der Unterschied? Gleich geht es um 5 bis 6 Millionen. Das ist Arbeit für 50 Leute ein Jahr lang. Und ein großes Prestigeprojekt. Zum Glück bleibe ich cool. Wenn da nur nicht dieser Druck im Kopf wäre, den ich seit einiger Zeit immer wieder mal spüre und der mir zu schaffen macht, wenn ich mich konzentrieren will, konzentrieren muss. Ich gehe zum Gate, gleich geht es los. Nur noch die Sicherheitskontrolle und dann ab in den Bus. Seitdem Tegel so überfüllt ist und schon weit jenseits der Kapazitätsgrenze operiert, fährt man wieder häufiger mit dem Bus zum Flugzeug. Die Türen öffnen sich und vor uns steht die Maschine. Die Sommersonne brennt, es ist hell, die Luft flattert im Kerosindunst. Die Menschen um mich herum bewegen sich zum Flugzeug. Ich schwimme wie sie im Strom die Treppen hinauf. Ich werde unruhig. Mir wird schwindelig. Ich kann nicht genau ausmachen, wie weit es noch ist bis zum Flugzeug, wie weit bis zu meinem Vordermann. Mein Kopf fühlt sich an wie unter einer versehentlich mit 1000 Volt betriebenen Trockenhaube. Und ich muss mich konzentrieren, um den Boden zu spüren, auf dem ich gehe. Ich suche einen Fixpunkt für meinen Blick, einfach um Standfestigkeit zu haben. Das Geländer der Gangway gibt mir Halt. Ich gehe Schritt für Schritt nach oben. Guten Morgen, ein Blick, ein Lächeln. Ich soll mich wohlfühlen. 15D, mein Sitz am Gang. Mein Rucksack und mein Sakko schmeiße ich rauf ins Gepäckfach. Setze mich, spüre das Polster, Erdung, Kontakt.
Rüdiger Striemer ist auf Geschäftsreise. Er ist am Flughafen Berlin-Tegel in den Flieger nach Stuttgart eingestiegen und spürt einen nicht recht erklärbaren Schwindel.
Durchatmen, Puls normal, alles gut. Alles gut? Was war das und wieso ist es immer noch nicht ganz weg? Ich fühle einen Druck im Kopf, so als ob ich in einer Schraubzwinge stecke und ich kann mich auf nichts konzentrieren, nicht klar denken, keine vernünftige Analyse meiner Situation anstellen. Ich schaue einfach nur geradeaus. Langsam wird es wieder. Wir bewegen uns endlich und der Flug ist erfreulich ereignislos. Später werde ich mitten im Termin nochmal so einen Schwindelanfall bekommen, aus heiterem Himmel und ohne erkennbaren Anlass. Ich werde das Meeting kurz verlassen und hinausgehen. mich sortieren, versuchen, mich zu sammeln. Keiner wird es merken, der Termin geht ganz gut über die Bühne und ich kann ohne schlechtes Gewissen weiterreisen nach Zürich. Nicht ohne Gedanken an das Projekt, den Erfolg, den ich doch dringend haben will, den ich brauche, den wir brauchen. Jetzt gerade verstehe ich nicht, woher dieser Schwindel kommt, dieser Kopfdruck. Mein Projekt steckt fest. Irgendwie geht es nicht weiter. Dabei sind wir guter Dinge, alles richtig zu machen, unsere Risiken vernünftig zu bewerten, unsere Chancen zu sehen, die richtigen Aussagen zu treffen und den Kunden im Blick zu behalten. Morgens um 7 haben wir in der Regel die erste interne Telefonkonferenz, abends gegen 9, 9:30, je nachdem, wann wer aus welchem Flugzeug steigt, die letzte, manchmal auch später. Und zwischendurch bleibt die Welt nicht stehen. Ein paar hundert Mitarbeiter und entsprechend viele Projekte hinterlassen viele Artefakte, mit denen sich beschäftigt werden will. Probleme, Fragen, Entscheidungen. Es ist so bequem, lieber mal den Chef mit einzubeziehen. Man schätzt mein Urteil und das macht mich zufrieden. Ich bin da. Für meine Leute bin ich da, gebe gerne einen Rat, verteidige meine Mannschaft, wenn es sein muss, gegen interne und externe Kritik. Freue mich, wenn ich hier und da etwas beitragen kann, wenn jemand dankbar ist, wenn ich helfen konnte. Wenn ich Erfolg habe oder wenn meine Leute erfolgreich sind, denn dann bin ja ich erfolgreich. Wenn ich doch bloß wüsste, woher dieser Schwindel kommt und wie ich ihn loswerde. So langsam mache ich mir ernsthafte Sorgen. Ich funktioniere nicht mehr richtig, wenn ich mich nicht konzentrieren kann. Irgendwo da unten, da ganz unten in mir, spüre ich eine verborgene Unruhe. Weit weg, aber nicht weit genug, um sie gänzlich zu ignorieren. Wird schon wieder weggehen, genauso wie der Schwindel und der Kopfdruck. Ich werde dagegen ankämpfen, natürlich. Ich beginne einen Kampf, den ich längst verloren habe. Ich habe keine Chance und ich spüre das, will es aber nicht gelten lassen. Also kämpfe ich weiter auf verlorenem Posten. Und das treibt mich immer mehr, immer schneller auf direktem Weg in den Abgrund.
Es ist der Erfolgsdruck, nicht scheitern zu dürfen. Rüdiger Striemer verspürt rund um die Uhr eine Unruhe in sich.
Ich stecke längst drin in einer abwärts gerichteten Spirale, die mich mit jeder Umdrehung näher an den Abgrund treibt. In immer schnelleren Schritten geht es abwärts. Und ich beginne an dieser Stelle, das zu ahnen. In Wirklichkeit bin ich längst verloren. Ich kann mir nur noch nicht erklären, wieso und weshalb und bin deshalb nicht bereit zu akzeptieren, dass ich fertig bin. Es trennt mich nicht mehr viel davon, ein psychisches Wrack zu sein. Ich telefoniere jetzt mindestens einmal täglich abends mit Christiane, meiner Schwester. Danach manchmal mit Marc, meinem besten Berliner Freund. Trinke dann 2 Gläser Wein, einen Schnaps, schlafe ein, zum Glück. Aber die Ruhe währt nicht mehr als 2 Stunden. Dann bohrt sich die Unruhe langsam ins schlafende Unbewusste. Aus der Unruhe wird Angst und pünktlich nach 2 Stunden Schlaf werde ich wach und habe eine Panikattacke. Es gibt keinen fassbaren Grund für die Panik, sie ist einfach da. Nicht zu erklären, genauso wenig zu ignorieren. Ich stehe auf, laufe in meiner Wohnung im Kreis, bis ich wieder völlig erschöpft bin, dann schlafe ich ein. Morgens bin ich wie gerädert, es hat keinen Sinn. Ich recherchiere im Internet. In meiner Verzweiflung und weil ich keine andere Idee habe, suche ich Hilfe im Internet. Finde tausende Einträge von Kliniken, lande, ich weiß nicht warum, bei der Klinik am See, beschließe mir das mal anzuschauen, rufe an. Ich bekomme direkt einen Termin 2 Stunden später. Fahre los. Bin ängstlich. Zittere ein bisschen. Bin sicher, dass es falsch ist, allein in das Auto zu steigen. Fahre. Komme auf die Autobahn. Jede Geschwindigkeit ist zu schnell. Ich will die Kontrolle nicht verlieren. Die Kontrolle über mein Auto. Fahre langsam. Ich habe alles im Griff, auch das Auto. Bin dann doch wieder froh, allein zu sein, so habe ich die Kontrolle. Fahre durch Felder, Dörfer, Wälder. Komme an. Düster ist es hier. Man sieht kaum Himmel zwischen den Kiefern. Es kommt kein Licht an hier unten. Es ist unglaublich still, unheimlich. Der Doktor holt mich im Warteraum ab, begrüßt mich freundlich, begleitet mich in sein Sprechzimmer, stellt sich vor. Krokowski, ohne Doktor. Ich soll beschreiben, was mich hierher bringt. Versuche, möglichst strukturiert zu berichten. Die Angst behindert mich dabei, aber Krokowski scheint genau zu wissen, wie es mir geht. Irgendwie finde ich ihn zu gut gelaunt. Da sitzt ein Haufen Elend vor ihm und er bläst nicht im geringsten Trübsal, macht sogar Witze. Langsam frage ich mich, wer hier in die Klapse gehört. Ich berichte weiter. Krokowski versteht weiter. Herr Striemer, ich kann Ihnen nur raten, kommen Sie zu uns. Was soll er auch sagen? Er ist der leitende Oberarzt dieser Klinik, da schickt man Leute doch nicht weg. Schließlich ist das hier eine Privatklinik, also gewissermaßen ein Wirtschaftsunternehmen. Da schickt man keine Kunden nach Hause, das weiß auch ein Irrenarzt. Sie meinen nicht, dass ich das auch zu Hause durch Ruhe und Abschalten irgendwie wieder in den Griff kriege? Eindeutige Antwort, nein, glaube ich nicht. Sie werden zu Hause nicht abschalten, über diesen Punkt sind Sie hinweg. Sie brauchen eine Therapie, anders werden Sie die Krankheit nicht los. Erstens. Und zweitens, was glauben Sie, werden Sie da zu Hause machen, den ganzen lieben langen Tag? Da hat er recht. Mir wird die Decke auf den Kopf fahren. Ich werde den ganzen Tag im Kreis laufen und immer nervöser werden. Es ist jetzt das erste Mal, dass das Wort Krankheit fällt. Ich bin krank, psychisch krank. Bin am Ende der Welt in einem düsteren Verlies namens Klinik am See und mir gegenüber sitzt ein gut gelaunter Irrenarzt, der mich in die Klinik einweisen will. Es ist Ihre freie Entscheidung, Herr Striemer. Ich kann Ihnen nur sagen, hier werden wir Sie wieder hinkriegen, auch wenn das ein bisschen dauern wird. Wie lange? 6 Wochen im Schnitt. So lange werden Sie brauchen. 6 Wochen? Geht das nicht auch in 4? Herr Striemer, das kann man nicht verhandeln. Nach 1-2 Wochen werden Sie sich deutlich besser fühlen. Aber dann brauchen wir noch Zeit, um Sie zu stabilisieren. Ich will Sie ja nicht ein halbes Jahr später wieder begrüßen. Will er nicht? Glaube ich das? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts. Verabschiede mich von Krokowski, setze mich ins Auto, fahre zurück. Auf der Autobahn steigt die Angst. Mein Herz pocht. Ich habe einfach nur Angst. Fahre rechts ran. In diese Klapse gehe ich nicht und schon gar nicht 6 Wochen. Aber was dann? Mir wird jetzt die Ausweglosigkeit meiner Situation klar. Klar und deutlich, wie sonst nichts in den letzten Wochen, sehe ich den Abgrund, vor dem ich stehe. Ich suche im Handschuhfach nach Zigaretten, vergeblich. Als ich vor ein paar Monaten das Rauchen aufgab, habe ich sämtliche Vorräte in der Wohnung, im Büro, auch im Auto entsorgt, auch alle Aschenbecher und Feuerzeuge. Ich lehne jetzt an meinem Auto und starre in den Wald. Hinter mir rauschen die polnischen Lkw Richtung Warschau, einer nach dem anderen, über mir nur der blaue Himmel und vor mir der dichte märkische Kiefernwald. Unter mir Sand, in mir Angst. Verzweiflung. Ich atme tief, schließe die Augen, es riecht nach Harz und Benzin. Ich kann mich so weit beruhigen, dass ich es für verantwortbar halte, weiterzufahren nach Hause. Abends Telefonseelsorge bei Christiane. 2 Gläser Wein, 1 Schnaps. Ich soll eine Nacht drüber schlafen. Jetzt eine Entscheidung zu treffen, sei sinnlos. Sie hat wohl recht, wie immer übrigens. Ich soll jederzeit anrufen, wenn es mir schlecht geht, auch nachts. Mein Schwesterlein. Das wird es wohl nicht brauchen, nachts anzurufen. Beratschlage mich mit Gisela und Eva, meinen Nachbarinnen. Trinke dabei 1 Glas Wein, noch 1. Nach jedem 2. Wort muss ich gähnen. Ich bin unglaublich müde, fix und fertig. Gehe schlafen, schlafe bald ein. Poch, 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 poch. Pünktlich 2 Stunden später werde ich wach. Panikattacke. Mein Puls rast wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich setze mich auf, merke, dass ich am ganzen Körper zittere. Pure Panik erfüllt mich. Poch, 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 poch. Zitternd greife ich zum Telefon. Ich kann es tatsächlich kaum halten, drücke Wahlwiederholung. Es klingelt nur 2-mal und meine Schwester meldet sich. Ich kann nicht sprechen. Meine Stimme zittert wie mein ganzer Körper. Mir ist kalt, ich habe Angst. Angst durchzudrehen, zu kollabieren. Sprechversuche. Frage Schwester, ob Notarzt sinnvoll. Egal, ruf ihn. Rufe Notarzt, dann wieder Schwester. Notarzt unterwegs. Panik. Brauche Menschen. Klingle Gisela wach. Kommt mit mir runter. Hält meine Hand. Notarzt kommt. Gisela berichtet. Zittere, hasple vor mich hin. Angst. Arzt gibt Valium. Gisela nickt. Ich schlucke. Poch, 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 poch. Werde etwas ruhiger. Gisela beruhigt meine Schwester, legt auf. werde furchtbar müde, gebe auf. Morgen bringt Gisela mich in die Klinik.
Dass gerade Sie als Manager sich mit einer Angststörung geoutet haben, das ist besonders mutig. Das habe Rüdiger Striemer nicht nur einmal gehört. Eigentlich sei das die übliche Dosis Respekt, die er erhalte und die ihn immer wieder ehrlich freue und verwundere. Und dann entscheidet sich Rüdiger Striemer nach den ersten Vorbehalten dann doch für den Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik. Er sitzt abwechselnd in Therapiegruppen und in der freien Natur, etwa an einem Weiher, und beobachtet Fischreiher.
Ein paar Blätter, die sich in der warmen Luft bewegen, erzeugen ein leichtes, angenehmes Rauschen. Ab und zu fliegt ein Reiher von rechts nach links und dann von links nach rechts, auf der Suche nach einer auffälligen Stelle im Wasser. Ein leichtes Kräuseln der Oberfläche zeigt ihm an, wo der Fisch ist, sein Abendbrot. Dann stürzt er geradewegs herunter. Mal ist er erfolgreich, mal nicht. Ihn kümmert's nicht, dann segelt er eben weiter über dem Wasser, die Flügel weit gespannt, aber in ihm drinnen ist alles ruhig. Es wird schon. Er segelt einfach weiter, bis es wird. Noch eine Runde, vielleicht zwei. Die Luft wird ihn weiter tragen, sie ist noch ziemlich warm. Dabei ist schon Herbst. Vielleicht wird er hierbleiben diesen Winter. Fischreiher ziehen nur in sehr harten Wintern in den Süden, manche nach Israel, manche nach Spanien, wenige bis nach Afrika. Nach einem harten Winter sieht es nicht aus. Ob er das spürt? Der Reiher landet im Schilf, unauffällig, findet einen standsicheren Platz, verharrt regungslos, nicht die kleinste Bewegung ist auszumachen. Er starrt ins Wasser. Das kann er stundenlang so weiter tun. Wenn man nicht genau hinsieht, wird man ihn nicht mal erkennen. Er steht einfach da, den Schnabel nach unten gerichtet, starrt ins Wasser. Irgendwann wird er vorbeischwimmen, der Fisch. Nichts ahnend, schon gar nicht ahnend, dass über ihm, außerhalb des für ihn sichtbaren und überhaupt erahnbaren Universums, der Reiher wacht und auf ihn wartet. Und doch wartet er, der Reiher, und wacht. Dabei macht er eine ganz gute Figur. Seine Proportionen, die Grazie, sein Federkleid, sein orangefarbener Schnabel, man müsste den Reiher erfinden, gäbe es ihn nicht. Rein aus ästhetischen Gründen müsste man ihn erfinden. Seine Füße stehen im Wasser. Der Rest des Körpers ist aufgerichtet, im Schilf verborgen. Nur wer oberhalb der Wasseroberfläche ist, entdeckt ihn wegen seiner grauen Federn, die sich vor dem grünen Schilf abzeichnen. Das macht aber nichts, denn wen der Reiher fressen will, ist nicht oberhalb, der ist im Wasser. Und bewegt sich, das ist sein Verhängnis, denn darauf wartet der Reiher, darum steht er hier, damit er sieht, wo sich ein Fisch bewegt. Und dann geht es ganz schnell. Der Reiher sticht ins Wasser, schnappt sich den Fisch, reißt den Kopf nach oben. Der Fisch sinkt, der Schwerkraft geschuldet, nun in des Reihers Schlund. So spielen die Naturgesetze zusammen zum Leidwesen des Fisches. Doch der Reiher beschwert sich nicht. Ihm ist recht, dass die Welt so ist, wie sie ist. Schon erst recht mit einem Fisch im Bauch. Das Schilf bewegt sich träge im Wind. Der Reiher steht unbewegt und verdaut. Der See plätschert nur ganz sanft. Noch vom Fisch, dessen Leben nur noch dieses leichte Plätschern hinterlässt. Bald wird der See wieder ruhig in der Abendsonne liegen, es wird still werden und der Reiher wird schlafen gehen, glücklich und satt. Und alles wird ruhig sein und leise und die Nacht wird die ganze Szenerie in Dunkelheit tauchen. Vorher sollte ich zurück sein. Bei Dunkelheit sieht man hier die Hand vor Augen nicht, denn der Wald ist so dicht, dass man nach wenigen Sekunden Bekanntschaft mit einem Baumstamm macht, sofern man es tatsächlich riskiert, dann noch draußen zu sein. Aber einstweilen ist es noch hell. Eine Stunde wird es noch dauern, bis die Sonne untergeht. Ich gehe am Ufer entlang, soweit das geht. Es geht nicht überall. Hier und da trennt das Moor den See von mir und darin würde ich nur ungern landen, schon gar nicht eine Stunde vor Sonnenuntergang. Also gehe ich weiter. Langsam zwar, aber ohne weiteres Verharren und ohne Abstecher ins Moor. Der Weg schlängelt sich in engen Kurven und langen Graden, die in der großen Draufsicht aber immer weiter entlang des Sees. Nur einmal weicht er ab, dann aber sehr weit, führt weg vom Ufer, immer tiefer in den Wald. Hier ist es schon fast dunkel. Weit, weit oben sehe ich die Baumwipfel. Intuitiv biege ich bei der nächsten Gelegenheit ab und orientiere mich wieder Richtung See. Meine Erkundungstour muss ich abbrechen, denn es ist kurz vor 10 und ich will auf keinen Fall zu spät kommen zu meiner ersten Therapiestunde. Ich bin neugierig, denn jetzt gleich werde ich meine Gruppe kennenlernen.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Sie hören die Sendung Fokus von Radio Vorarlberg heute zum Thema Burnout und Arbeitswelt. In dieser Sendung schildert Dr. Rüdiger Striemer, er ist Manager in einem IT-Unternehmen, seine Burnout-Geschichte, wie er zunehmend unter Angststörungen und Panikattacken zu leiden begann und in einer Psychoklinik mitten im Wald, wie er sie beschreibt, landet. In der Klinik trifft Rüdiger Striemer, der Chef aus der Vorstandsetage, in seiner Therapiegruppe auf Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten.
Ich bin der Erste und warte artig vor der Tür. Es erscheinen Jürgen, etwas älter als ich, trägt eine Papiertragetasche von Douglas unbekannten Inhalts mit sich herum. Mike, schwer akzeptierbarer sächsischer Dialekt. Eduard, ich würde sagen Rentner. Martin, ja, mein Tisch, Martin, auf 9 Uhr, der drahtige Bauamtsleiter. Und Thorsten, habe ich den nicht vorgestern gesehen, auf der Treppe, nach dem Informationsgespräch? War das der mit diesem schrägen Dackelblick? Einer nach dem anderen stellt sich vor und begrüßt mich nett. Martin sogar regelrecht freudig. Natürlich habe ich die Namen nicht behalten und werde sie mir in den nächsten Tagen mühsam erarbeiten. Jetzt aber Auftritt Heike. Heike betritt eilenden Schrittes den Vorraum zur Mahlbude, in dem mittlerweile rege Beschäftigung herrscht. Alle suchen irgendwas, Schubladen, jeder hat seine eigene mit auf Kreppband geschriebenem Namen beschriftet, gehen auf und zu, es klappert, alle haben irgendwelche undefinierbaren Sachen in der Hand, hantieren herum. Mittendrin also Heike, bleibt vor mir stehen, baut sich auf wie ein Mahnmal. Sie gibt mir die Hand, schaut zu mir hoch, sagt nichts. Dann eben ich. Hallo, ich bin Rüdiger. Ich lächle, unsicher. Will ja nicht gleich unbeliebt machen. Heike lächelt nicht. Ich bin Heike. Hallo Heike, freut mich sehr. Oh, das weißt du noch nicht. Warte das mal ab. Ach du Scheiße, eine Begrüßung wie ein Donnerschlag. Das wird ja toll werden in meiner Gruppe. Ein unverständlicher Sachse, ein depressiver Beamter, ein sprachloser Rentner, einer mit ihrem Dackelblick, und ein Bekloppter mit Douglas Papierhandtasche. Herzlichen Glückwunsch. Die einzige Frau findet mich direkt mal scheiße und ist dummerweise ehrlich. Naja, was soll's. Ich bleibe ja eh nicht lange und es wäre ja das erste Mal, dass ich ernste Probleme hätte mit ungewöhnlichen Menschen. Ich komme eigentlich mit allen und jedem klar. Alles andere wäre ja auch hinderlich in meinem Job. Und ich muss niemanden hier heiraten, nur ausharten. Und das auch nur ein paar Stunden pro Tag. Nachdem alle genug an den Schubladen herumgeklappert haben, betreten wir den Gestaltungsraum, den die Therapeutin, gerade eingetroffen, uns öffnet. Frau Bertani, Italienerin, ist vielleicht 50, man weiß es aber nicht, klein und dünn, direkt und bestimmt. Alle setzen sich irgendwo hin, rund um den riesengroßen Tisch auf viel zu kleine runde Schemel. Frau Bertani schaut in die Runde und wartet, dass es von allein ruhig wird. Wie naiv, denke ich. Natürlich wird es nicht von allein ruhig. Wieso sagt denn die nichts? Es wird von ganz allein ruhig und Frau Bertani begrüßt uns sehr formal, weist darauf hin, dass es ein neues Gruppenmitglied gibt, mich. Zum Glück muss ich mich nicht vorstellen, das kommt erst ein paar Tage später in der Gruppengesprächstherapie. Und holt eine Klangschale hervor. Mit Klöppel. Ich werde verrückt. Nein, das bin ich ja schon. Krass. Jetzt geht's ab. Wenn ich ein Horrorbild vom Psychoklinik hatte, dann das. Wir beginnen wie immer mit einer Befindlichkeitsrunde. Bitte wählen Sie eine bequeme Sitzposition und schließen Sie die Augen. Die Frau hat allen Ernstes eine Klangschale und einen Klöppel und schlägt jetzt mit versteinerter Miene Letzteren gegen Erstere. Klong. Oh Mann, was geht hier ab? Natürlich lasse ich mich drauf ein, was soll ich machen? Ich bin ja hilflos, am Ende, fertig. Und ich kann jederzeit wieder gehen, ich bin freiwillig hier. Man hat mich nicht zwangsweise eingewiesen. Es ist still im Raum, alle Augen sind geschlossen, die Hände liegen auf den Oberschenkeln, alle sitzen aufrecht. Klong. Sie hat es wieder gemacht. Wir öffnen die Augen, es ist immer noch still. Die Therapeutin schaut in die Runde, wartet. Wartet und wartet noch weiter. Worauf? Mir kommt das alles fast peinlich vor, unangenehm. Die Therapeutin wartet und wartet und guckt sonst wohin. Und alle anderen gucken geradeaus. Was ist das hier? Also, ich fange dann mal an. Eduard schaut mit einem durchdringenden Lächeln in den Raum. Zu uns, auch zu mir. Er erlöst uns aus dieser kranken Situation. Thematisiert das nicht mal, so als wäre das ganz normal. Spricht einfach. Morgen ist ja mein letzter Tag. Pause. Aha. Außer mir wissen anscheinend alle, dass Eduard geht. Ich aber eben nicht. Ich bin ja der Neue. Ich weiß gar nichts. Eduard weiß anscheinend ziemlich viel, hat Erkenntnis gewonnen. Ich bin zufrieden. Ich freue mich auf zu Hause. Ich gehe mit einem Lächeln und mit Zuversicht. Unter gewöhnlichen Umständen auf der Arbeit würde ich Eduard für diesen Senf ein paar passende Worte anbieten, habe aber das Gefühl, damit möglicherweise nicht genau die Stimmung aller Anwesenden zu treffen und halte mal lieber den Mund. Die Therapeutin springt ein. Wie geht es Ihnen dabei? Mir geht es gut, ich bin ganz bei mir. Nur ein bisschen aufgeregt, ob meine Frau den Weg finden wird. Sie holt mich ab. Pff, er ist ganz bei sich. Na dann. Dass er sich sorgt um seine Frau, macht Eduard auf den letzten Metern sympathisch. Mir jedenfalls ist das viel angenehmer, als dass er bei sich ist. Wer weiß, ob er sich überhaupt mag. Und dann auch noch so nah an sich dran. Egal, nun müssen alle anderen ihre Befindlichkeit kundtun, auch ich. Mir geht es soweit. Gut. Naja, dann wäre ich nicht hier, also es geht so. Also ich bin ja gerade erst... Frau Bertani hat Verständnis, was ihr Job ist, und schaut mich freundlich an, was nicht ihr Job ist. Wie oft wird sie diese Situation erlebt haben, in der ein neuer Patient in eine Gruppe kommt und vollkommen überfordert ist, weil er diese neue Welt nicht beherrscht und nicht versteht. Die Männer in der Gruppe sind sofort bei mir, nicken verständnisvoll, erinnern sich wahrscheinlich an ihr eigenes erstes Mal in der Gruppe. Martin grinst in meine Richtung, offen, ehrlich. Er weiß genau, wie man sich fühlt, jetzt, in dieser Situation. Die Therapeutin geht über zur Tagesordnung. Am Ende der Gestaltungsstunde räumen wir auf. Werkzeuge zurückbringen und verstauen, Tisch sauber machen. Die Maler waschen ihre Pinsel aus, getöpfert hat niemand, kein Wunder, sind ja fast nur Männer in Gruppe F. Die erarbeiteten Werke werden auf einem Seitentisch drapiert bzw. im Falle von Pinseleien an die Wand gepinnt. Nun sitzen wir in einer Reihe nebeneinander vor dieser Wand und starren geradeaus. Frau Bertani starrt in die Luft, wartet, sagt nichts. Das Spielchen kenne ich jetzt ja bereits. Gleich wird wieder irgendein Sepp drauf losbrabbeln. Der Gedanke ist noch nicht ganz durch meinen Kopf geeilt und schon erntet er ungewollte Bestätigungen durch Thorsten. Bei dem Bild oben rechts empfinde ich große Betroffenheit. Es macht mich fast etwas traurig und hat so etwas Bedrückendes. Ich will sofort nach Hause. Auf das Bild oben rechts hat Heike eine dunkelblaue Blume gemalt. Na und? Immerhin eine Blume. Was soll dieses Theater? Die Blume ist halt dunkelblau. Vielleicht war dunkelblau übrig in Heikes Malkasten. Das hier kann jedenfalls nicht die Lösung meines Problems sein. Ich werde gleich morgen abreisen. Leider habe ich keine Idee, wohin, denn ich bin verzweifelt. Und zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf. Aber das hier muss ja nun auch nicht sein. Von rechts werde ich angestoßen. Ich spüre den Stoß eines Knochens in meinem Musculus supraspinatus, das ich letzterem besitze, werde ich in ein paar Tagen hier lernen. Der Knochen ist Martins Ellenbogen. Ruckartig und verstört blicke ich nach rechts. Martin lächelt, diesmal nicht wahnsinnig, sondern verschmitzt. Denkt er dasselbe wie ich? So ist es, das sagt sein Gesicht. Es setzt ein Gespräch über Heikes Bild ein. Das Gute ist, keiner redet über meinen bekloppten Speckstein. Alle sind mit der bedrückenden Blume von Heike beschäftigt, ich aber nicht. Dafür wird mir schwindelig. Zum Glück ist es gleich vorbei. Frau Bertani starrt geradeaus, während sie die Runde beendet. Meine erste Therapiestunde ist komplett schiefgegangen und ich will nie wieder Gestaltungstherapie haben. Was für ein irres Zeug. Was machen die hier mit mir? Meine Verzweiflung wird größer statt kleiner.
Die Auszeit in der psychiatrischen Klinik zeigt Wirkung. Rüdiger Striemer hat die Chance genützt, über seine berufliche Situation, das Anforderungsprofil an ihn und die Krankheit nachzudenken. Die Work-Life-Balance ist so ein Schlagwort, so als gehörte das Arbeiten eigentlich nicht zum Leben. Zur Balance des Lebens gehören Arbeit und das private Umfeld. Rüdiger Striemer legt einzelne Bilder zueinander.
Jetzt, nach über 6 Wochen, habe ich das Gefühl, dass sich das Puzzle langsam vervollständigt. Mein emotionales Relief liegt nach 6 Wochen Psychotherapie wie ein hier und da verschwommenes, aber in den groben Zügen gut erkennbares Aquarellbild vor mir. Ich erkenne in ihm die unverarbeiteten Muster, die in den letzten Wochen und Monaten unbewusst abgerufen wurden. Der Verlust der Mutter ohne echten Abschied. Meine frühe Selbstständige in Angriffnahme des Projekts Leben. Der Vater, der mit sich selbst genug zu tun hatte, gerade den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt, stiebt ihm die Frau weg. Omas und Tanten, zuallererst Tante Ruth, die Ersatzfamilie spielen und so tun, als wenn nichts geschehen wäre und es nichts zu verarbeiten gäbe. Bloß nicht an Erinnerungen rütteln. Mein Weg vom Abitur über das Studium bis hin zur Promotion. Konsequent, zielstrebig, eigenverantwortlich. Scheitern war keine Option. Ich begreife nun immer besser, wie mich all das geprägt hat, welche Reaktionsmuster sich in meinem Sicherungskasten gebahnt haben, wie die Ereignisse der letzten Wochen und Monate vor meinem Zusammenbruch die alten Muster aufgerufen und abgearbeitet und Panik verursacht haben, wie die Angst sich immer weiter aufschaukeln konnte, weil die Vernunftebene außer Betrieb geraten war. Theoretisch könnte man das bis auf die Ebene der chemischen Prozesse im Gehirn herunterbrechen. Theoretisch. Praktisch geht das natürlich nicht und deshalb braucht es die Psychologie. Vor mir liegt nun eine bunte Landkarte meiner psychischen Situation und Historie. Es ist spät geworden. Ich bin hundemüde. Ich falte meine Psycholandkarte zusammen und nehme sie mit auf mein Zimmer. Morgen werde ich das Ganze mit Frau Wiechert durcharbeiten. Ja, genau. Morgen. Ab morgen beginnt das Projekt Zurück ins Leben.
Vielen Dank. Das Publikum interessierte, ob Rüdiger Striemer einen Rückfall erlebte. Die Antwort? Ja.
in einem Satz gesagt, es war ein Rückfall in eine akute Angststörung. Interessanterweise, und mit solchen Rückfällen muss man rechnen, Gott sei Dank lernt man sowas auch in so einer Klinik und wird darauf vorbereitet, dass es dann 5 Jahre gedauert hat oder so, war natürlich nicht abzusehen. Und um es einen Satz länger zu machen, ich bin zu dem Zeitpunkt in eine Falle getappt, die ich eigentlich hätte erkennen müssen. Und zwar, dazu muss man kurz sagen, ich bin nebenberuflich Honorardozent an einer Hochschule, an einer technischen Hochschule in der Nähe von Berlin und mache da einmal in der Woche eine Vorlesung für junge Studierende, was wahnsinnig viel Spaß macht, vor allem, weil ich absolut frei bin in der Unterrichtsgestaltung und die Themen behandeln kann, von denen ich glaube, dass ich die jungen Menschen mitgeben möchte. Also eine eigentlich ganz wunderbare Situation. Funktioniert auch sehr gut. Die Studierenden sind recht begeistert, was dann dazu geführt hat, dass man mir in der Hochschule angetragen hat, mich doch auf eine ordentliche Professur zu bewerben. Und aus lauter Pflichtbewusstsein und weil ich auch Erwartungen nicht enttäuschen wollte, habe ich das getan, habe mich dann mit einem wahnsinnigen Aufwand auf diese Bewerbung vorbereitet. Dazu muss man sagen, das ist eine öffentliche Ausschreibung, da kann jeder dran teilnehmen und der Prozess ist auch öffentlich. Also da sind viele Leute dabei, das ist kein Selbstläufer, auch wenn man vorher gefragt wird. Und habe dann, je näher es an den Berufungstermin kam, desto mehr ging irgendwie in mir die Angstspirale wieder los. Bis ich dann irgendwann erkannt habe, okay, das ist ja wohl irgendwie ein ziemlich klares Signal. Warum sollst du dich dieser Situation aussetzen? Du bist mit deinem Lehrauftrag ganz glücklich und zufrieden. Gutes Geld verdient man sowieso nicht an öffentlichen Hochschulen. Warum sollst du das machen? Lass die Situation einfach so, wie sie ist. Das Problem ist aber, wenn man einmal in dieser Angstspirale wieder drin ist, dann dauert es halt ein bisschen, bis man wieder rauskommt. Dazu habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt in der Zeit in der Klinik und so weiter, so dass ich keinerzeit irgendwie die Befürchtung hatte, ich würde irgendwann wieder in der Klinik landen. Aber trotzdem ist es so, dass dann die Angstspirale erstmal wieder 24 Stunden am Tag da ist und das ist nicht der richtige Zeitpunkt, sich da vorne auf so ein Podium zu setzen und vorzulesen.
Ja, also mich würde interessieren, wie Ihr Leben jetzt danach aussieht. Arbeiten Sie wieder in derselben Position, im selben Ausmaß oder haben Sie da vieles verändert?
Also es war so, dass ich nach der Klinik entschieden habe, ich will es versuchen, wieder in meinen Job reinzugehen. Das war ja nicht selbstverständlich. Also während der Zeit in der Klinik habe ich damit gerechnet, einfach nie wieder in den Job zurückzugehen. Ich habe dann aber entschieden, ich will es versuchen, in dem vollen Bewusstsein, dass es schiefgehen kann. Es hat dann aber einigermaßen gut geklappt. Natürlich bei so einer Angststörung, die baut sich lange auf und es dauert auch lange, bis sie sich wieder abbaut. Und deswegen ist so ein direkter Wiedereinstieg von heute auf morgen natürlich schwierig. Jetzt gibt es in Deutschland dieses wunderschöne sogenannte Hamburger Modell, wonach man nach längeren Erkrankungen ganz langsam in seinen Job wieder reingehen kann, indem man zuerst vielleicht mal nur mit zwei Stunden pro Tag anfängt und das dann so langsam erweitert. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich meinen Führungskräften, die ja in der Zwischenzeit meinen Job mitgemacht haben und das sehr gut gemacht haben, habe ich gesagt, macht einfach mal so weiter wie bisher und der Onkel kommt einmal am Tag vorbei und schaut zu. Und so habe ich es dann eine Zeit lang gemacht und dann hat es nochmal so 2 Monate gedauert, um wieder auf das normale Pensum raufzukommen. Und dann habe ich meine ehemalige Position komplett wieder eingenommen. Das habe ich dann 3 Jahre so weitergemacht. Und nachdem ich nach 3 Jahren das Gefühl hatte, okay, du bist komplett wieder hergestellt, muss man immer mit einem Sternchen dran machen, weil bei so einer Geschichte ist natürlich Heilung so ein problematisches Wort, weil es können immer wieder, wie ich ja selber erfahren musste, auch Rückfälle kommen. Aber die 3 Jahre verliefen ganz gut und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo du ganz reflektiert selber überlegst, ist das noch der richtige Job für dich? Und dann bin ich 5 Tage an die Ostsee gefahren, bewusst ganz alleine, habe aufs Meer gestarrt und habe entschieden, dass der Job, wie er sich über die Jahre entwickelt hat, und ich nicht mehr gut zueinander passen. Und dann bin ich zurückgekommen, habe meinen Aufsichtsratschef angerufen und habe ihm gesagt, er soll sich einen neuen Vorstand suchen. Und jetzt bin ich mit deutlich kleinerem Verantwortungsprofil. Ich bin jetzt nicht mehr im Vorstand für damit das ganze Unternehmen automatisch verantwortlich, sondern jetzt im Wesentlichen für die Auslandsgesellschaften Schweiz, Österreich, Türkei, Bulgarien und Spanien verantwortlich, also mit einer geringeren Verantwortung, die mich aber immer noch wunderbar auslastet und die jetzt super zu meinem persönlichen Profil auch passt. Ich muss nicht mehr Verantwortung übernehmen für hunderte von irgendwelchen Projekten, die ich im Detail gar nicht kennen kann und muss nicht mehr dauernd auf Basis von ganz abstraktem Erfahrungswissen irgendwelche Entscheidungen treffen, weil das ist einfach nicht das, was mir liegt. Mir liegt es sehr konkret, mit Menschen zu kommunizieren und Lösungen für Probleme zu finden. Und das passt ja zu.
Ich wollte fragen, was Ihre persönliche Intuition war, das Buch zum Schreiben, beziehungsweise was Sie der Leser mit auf den Weg, beziehungsweise vermitteln wollten.
Das ist eine interessante Frage und die kurze Antwort ist, das Buch ist eigentlich ein Unfall. Die etwas längere Antwort ist, ich habe damals, nachdem ich einige Wochen wieder zurück in meinem Job war und mich natürlich unheimlich viele auch befreundete Arbeitskollegen gefragt haben, wie geht's dir und erzähl mal, wie ist denn das in so einer Klinik und so weiter und so weiter, habe ich irgendwann gesagt, ich will einen Vortrag halten in der Firma und habe dann nicht alle 1000 Mitarbeiter eingeladen, aber so mein Umfeld, also die mit denen ich viel zu tun habe. Und in der Vorbereitung dieses Vortrags habe ich es ein bisschen übertrieben und habe dann statt 45 Minuten 2,5 Stunden geredet. Aber niemand ist aufgestanden, obwohl es abends war. Die Leute kriegten langsam Hunger, aber keiner ist aufgestanden. Alle waren wirklich wie gebannt und haben, also buchstäblich jeder von denen hat sich dann hinterher an mich gewandt und hat irgendwie gesagt, wow, das war echt toll und irgendwie so wahnsinnig spannend. Und einer meiner Mitarbeiter hat gesagt, du musst ein Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, na gut, nee, Buch schreiben muss ich nicht. Und kann ich wahrscheinlich auch gar nicht. Dieser Gedanke reifte dann irgendwie so ein bisschen und ein paar Wochen später saß ich irgendwann mal abends alleine im Hotel irgendwo und habe einfach mal angefangen, die ersten Seiten zu schreiben. Und dann ging es Abend für Abend so weiter und plötzlich war das Buch fertig. Und die zweite Frage, was will ich damit, welche Botschaft will ich vermitteln? Ich hatte gar nicht so wirklich irgendeine Intuition oder inhaltliche Botschaft, als ich dieses Buch geschrieben habe. Irgendwann war es fertig. Ich habe es an meiner Nachbarin gegeben. Die ist Sachbuchlektorin beim Deutschlandradio und deswegen befugt zu sagen, ob es zur Veröffentlichung taugt. Die war ganz angetan und dann habe ich gesagt, okay, dann veröffentliche ich es jetzt eben. Und na klar, natürlich spielt da irgendwie so mit, dass ich vor allem auch so den, ja, ein bisschen was dazu beitragen will, dass solche Krankheiten irgendwie mal als normal betrachtet werden, wo man jetzt schließlich nichts zu kann. Also andere Leute treiben keinen Sport, rauchen und trinken, kriegen einen Herzinfarkt und sind dafür wahrscheinlich mehr verantwortlich als ich für meine Angststörung. Und ich bin in so einer Position, wo ich damit auch irgendwie eine gewisse Öffentlichkeit erzielt habe. Es gab ziemlich viel Presse auch zu dem ganzen Thema. Ich habe was tatsächlich auch vom Malen und Gestalten mitgenommen, aber nicht in dem Sinne, als dass ich jetzt male oder Specksteine bearbeite, sondern einfach das Bewusstsein dafür, dass irgendwie Kreativität auszuleben ein wahnsinnig wichtiger Teil für mich ist und viel, viel mehr in meinem Leben vorkommen sollte, als es bisher vorkam. Das geht von dem Verfassen eines Buches bis hin zu meinen Vorlesungen. Das ist am Ende des Tages auch ein sehr kreativer Prozess aus einer Fülle von Stoff, der irgendwie vermittelt werden muss, Dinge auszusuchen und so zu bearbeiten, dass ich damit bei den Studierenden ankomme und die irgendwie begeistert sind und in jeder Vorlesung so das Gefühl haben, da wird wieder so eine Wundertüte aufgemacht. Also sind auch alles kreative Prozesse. Das habe ich in den 20 Jahren davor überhaupt nicht gehabt. Und da habe ich gemerkt, das ist wahnsinnig wichtig.
Hätten Sie früher die Notbremse ziehen können?
Ehrlich gesagt, glaube ich es nicht. Ich glaube schon, dass ich dann die Notbremse gezogen habe, als es tatsächlich auch nicht mehr anders ging. Aber viel früher war eben auch gar nicht klar, was überhaupt los ist. Also von der klaren Erkenntnis, okay, du hast eine Angststörung, eine psychische Erkrankung, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Klinik gegangen bin, war dann gar nicht mehr so lang. Das waren dann vielleicht ja, 2-3 Wochen oder so. Vorher bin ich ewig lang mit dieser Symptomatik durch die Gegend gelaufen. Natürlich schon irgendwie so in dem Bewusstsein, du bist überarbeitet, du bist unruhig, du bist wahnsinnig angreifbar, du explodierst immer sofort. Aber dahinter eine ernsthafte psychische Erkrankung zu vermuten, die sich da gerade aufbaut, da muss man erstmal drauf kommen. Und Gott sei Dank hatte ich eine Hausärztin, die das zumindest in Betracht gezogen hat. Und wir haben dann so im Laufe der Zeit eben auch daran gearbeitet, herauszufinden, dass es wohl so ist. Und glücklicherweise sind Hausärzte heute, ich glaube, das war vor 10 Jahren komplett anders, sind Hausärzte heute da viel besser auch drauf vorbereitet und haben sowas im Hinterkopf, dass es diese Art von Erkrankung auch gibt. Ich glaube, wenn ich vor 10 oder 20 Jahren hätte so ein Hausarzt so lange rumgemacht, bis es nicht mehr weitergeht, weil die waren einfach nicht, also die hatten dieses Bewusstsein nicht, dass viele somatischen Erkrankungen eben auch psychologischen Hintergrund haben und doktern dann an den Symptomen rum.
Da ja die psychische Erkrankung generell in der Gesellschaft nur Tabuthema ist. Wie war das für Sie, als Sie wieder in Ihrer Arbeit zurück waren? Hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Mitarbeiter oder Ihre Kollegen sich Ihnen gegenüber anders verhalten haben? War das für Sie ein Problem? Haben Sie das jetzt persönlich gespürt?
Die Frage muss man, da muss ich so ein bisschen zweiteilen. Also zum einen die Mitarbeiter, die direkt an mich berichten, also die Führungskräfte, die an mich berichten und andere Leute, mit denen ich zu tun habe, die waren damit super offen. Jetzt muss man allerdings auch sagen, wir sind ein relativ junges Unternehmen mit einer sehr, sehr offenen und transparenten Unternehmenskultur. Also da gibt es ganz andere Unternehmen, wo man wahrscheinlich viel größere Schwierigkeiten hat, damit umzugehen. Was am Anfang so ein bisschen schwierig war, war der Umgang mit den Vorstandskollegen, also so auf wirklich auf der Vorstandsebene. Die hatten vollstes Verständnis für diese Erkrankung und hatten auch überhaupt kein Problem damit, dass ich da jetzt meine Zeit lang also überhaupt kein Problem, stimmt natürlich nicht, die mussten meine Arbeit teilweise mitmachen. Es war komplett selbstverständlich, dass das sein muss. Aber trotzdem so wieder, also in den ersten Vorstandssitzungen habe ich schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, oh, die wollen jetzt aber auch wissen, ob du wieder richtig dabei bist. Also ich hatte nicht unbedingt das Gefühl, dass man mich da mit Samthandschuhen anfasst. Aber gut, Gott, das ist eine sehr subjektive Wahrnehmung. Die kann vielleicht auf der anderen Seite genau andersrum gewesen sein.
Gestresst und ausgebrannt, die verlorene Lebenslust eines Managers. Dr. Jürgen Striemer stellte sich den Fragen des Publikums und las aus seinem im Berlin Verlag erschienenen Buch raus. Mein Weg von der Chefetage in die Psychiatrie und zurück. Dieser Mitschnitt entstand anlässlich einer Promente Vorarlberg-Veranstaltung aus Anlass des Tages zur seelischen Gesundheit 2018 im Kulturhaus Dornbirn, die Mario Leitgeber moderierte.
Fokus. Nahrung für Geist und Seele.
Manchmal reicht ein Wort der Kritik, ein abfälliger Blick. Schlimm wird es, wenn man plötzlich aufs Abstellgleis gestellt wird oder unerfahrene Mitarbeitende befördert werden und man selbst in niederen Ebenen der Hierarchie hängen bleibt. Es gibt so viele Möglichkeiten der Entwertung im Arbeitsleben, die können wir gar nicht alle überschauen, schreibt der Psychotherapeut und Autor Rupert Bucher im Promente-Jahresbericht 2018 zum Thema Arbeitswelt. Und die gemeinsame Suche nach Lösungen ist ein spannendes und hilfreiches Unternehmen mit dem Potenzial einer persönlichen Bereicherung für alle Beteiligten.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden. Unter vorarlberg.orf.at.
Für die Anfertigung des Mitschnitts danken wir Thomas Jochum vom Kulturhaus Dornbirn. Tonmeister der Sendung war Bernhard Torgele. Johannes Schmidl als Gestalter dankt für Ihr Interesse und Dabeisein und wünscht Ihnen einen Sommer, der Ihrer Erholung und der Achtsamkeit für sich selbst dienen kann. In diesem Sinne, machen Sie es gut.